ARD Sounds.
Es gibt da eine E-Mail. Und der Empfänger dieser E-Mail, der ist Jeffrey Epstein. Ich lese mal daraus vor, weil die bringt das Problem eigentlich ganz gut auf den Punkt. In diesem Business fühle ich mich wie ein Fischer, ja, ein Fisherman. Manchmal angel ich schnell, manchmal habe ich quasi einen Catch und manchmal gibt es keinen Fisch. Mhm. Manchmal angel ich keinen Fisch.
Und die Fische sind die Frauen.
Ja. Mhm. Und er schreibt auch, there are millions out there. Also das Angebot ist massig.
Diese E-Mail, aus der NDR-Journalistin Anna Klüspies hier gerade zitiert hat, die ist eine von unzähligen Mails aus den Epstein-Files. Anna hat sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen von NDR, WDR und SZ für eine Teamrecherche-Doku durch die Akten gearbeitet. Sie erzählt heute bei FKM von der sogenannten Model-Masche. Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein ließ sich jahrelang ungestört junge Frauen aus Europa zuführen, um sie dann zu missbrauchen, so erzählen es Betroffene. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Dienstag, der 2. Juni. Hallo Anna.
Hi Nadja. Wir sind in Spanien. Es ist das Jahr 2016. Und die Frau, um die es geht, heißt Mara. Sie heißt eigentlich anders, aber wir haben sie für unsere Recherche anonymisiert, weil sie nicht erkannt werden möchte. Also wir haben ihr einen anderen Namen gegeben und auch ihre Töne verfremdet durch KI.
When this began, I was around 22 years old, studying abroad.
Mara studiert in Spanien zu dieser Zeit und sie hat uns erzählt, es ist ein ganz normaler Tag. Sie ist in ein Nagelstudio gegangen, sie hat uns erzählt, dass sie dort oft war und dort hat sie dann einen Mann kennengelernt.
He was friendly with all the women there. It seemed that everybody knows him. And he approached me friendly. He looked at me and said that like, oh, you're very pretty. Or you're a model.
Sie hat das so geschildert, es war wie ein Event, was dort stattgefunden hat. Und er hat sich ihr dann genähert und hat gesagt, oh wow, du bist total hübsch, bist du ein Model?
And I was like, no, no, not a model.
Nein, ich bin kein Model. Obwohl sie immer ein bisschen davon geträumt hat. Also sie hat uns erzählt, dass sie es auch mal versucht hatte bei Agenturen, die ihr aber immer gesagt hätten, ah, da fehlt ein bisschen was Besonderes. Und es hat irgendwie nicht so richtig gereicht.
I was very excited because I always wanted to be a model. I even approached agencies, but they always refused me.
Und da ist jetzt plötzlich dieser Mann, der sagt, wow, du bist total schön, willst du nicht Model werden? Ich könnte dir dabei helfen. Und plötzlich tut sich für sie da so ein kleiner Traum auf. Und sie ist natürlich erstmal total interessiert.
Und der Mann, ist der ein Model-Scout oder warum macht er ihr da Hoffnung in diese Richtung?
Genau, also er stellt sich als Model-Scout vor, sagt, er arbeitet in dem Business schon lange, ist da sehr erfolgreich und könnte ihr helfen, Model zu werden. Die beiden bleiben in Kontakt und treffen sich, also bei einem Abendessen. Und Mara ist erstmal vorsichtig, ja, also sie ist Anfang 20, sie ist jung und da ist plötzlich dieser Mann, der ihr dieses Versprechen macht. Sie nimmt dann zu diesem Treffen, zu diesem Abendessen eine Freundin mit, hat sie uns erzählt, um einfach sicher zu sein.
He was very openly telling that he found such good models and they have been successful. So we stayed in contact.
Also er gibt sich als sehr erfolgreichen Scout aus. Und die beiden bleiben danach auch weiter in Kontakt. Sie tauschen Nummern aus, sie schreiben, treffen sich weiter. Und bei einem anderen Treffen kommt plötzlich das Gespräch auf diesen Freund von ihm.
He said he wanted to call one of his friends. He was like, oh, Jeffrey, yes. Yes,
Jeffrey, sagt er. Er hätte da so einen einflussreichen Freund, der ihr helfen könnte bei dieser Modelkarriere und stellt sie so vor. Und darüber kommt sie dann wirklich in Kontakt mit Jeffrey, der dann gesagt hat, hey, wenn du ins Model-Business einsteigen willst, dann musst du open-minded sein, also du musst aufgeschlossen sein. Und hat sie dann irgendwann gefragt, ob sie Fotos schicken könnte von sich. Und sie dachte halt eben an diese normalen Model-Fotos, so diese Polaroids, das ist so eine Aufnahme vom Gesicht und vom Körper. Und hat gesagt, nee, nee, ich will ein Oben-ohne-Foto von dir.
Okay, das ist ja erstmal aber eher ungewöhnlich, ne? Wie hat sie denn darauf reagiert?
Ja, sie hat erzählt, dass das ja der erste Moment war, wo sie so ein bisschen, ja, gestockt hat. Eben, weil sie so dachte, hoppla, das ist irgendwie nichts, was sie so kannte oder kennt. Aber er hat ihr halt versichert, sehr glaubwürdig, so, tja, das ist das Business. Wenn du da nicht mitmachst, dann kannst du es direkt vergessen.
So he was like, well, for modeling, if you're not open-minded, then like, it doesn't really work that way. And then I felt that yes, maybe like I'm not enough for that.
Es war ja auch ihr Traum und vielleicht kennt man so Situationen, wo man so das Gefühl hat, irgendwie ist es nicht ganz okay, aber okay, wenn dieser ältere Mann, der offensichtlich viel Erfahrung in dem Business hat, mir sagt, dass es so läuft, dann mache ich das einfach.
And I sent a photo.
Sie schickt dieses Nacktfoto, dieses oben ohne Foto und dann dauert es auch nicht mehr lange. Kurz darauf, so erzählte sie uns, hat Epstein sie dann auch tatsächlich nach Miami eingeladen. Also Jeffrey ist Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein, milliardenschwerer Unternehmer, saß wegen des Vorwurfs in Haft, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Auf seiner Privatinsel in der Karibik soll er einen illegalen Sexhandelring betrieben haben. Einige Mädchen, die gegen Epstein aussagten, waren erst 14 Jahre alt.
Jeffrey Epstein hat sich ja 2019 in einem New Yorker Gefängnis das Leben genommen. Und zu dem Epstein-Skandal und Epsteins prominenten Netzwerk, das er ja sogar bis hier nach Europa reichte, haben wir auch schon eigene 11KM-Folgen gemacht. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und zu diesem Mann, Anna, zu Jeffrey Epstein, kommt jetzt also Mara.
Sie fliegt nach Miami, der Fahrer holt sie ab. Sie fahren zu diesem großen Haus.
It was my first time traveling and going to America. It's not like I ever even imagined that. There was a driver picking me up at the airport and he brought me to this large house where I was met by staff members.
Vielleicht haben das Leute auch schon mal jetzt irgendwo im Fernsehen oder so weiter gesehen. Das ist dieses Haus in Palm Beach gewesen. Also dieses weiße große Beachhaus mit großem Pool. Das beeindruckt sie total.
They all were very pleasant and nice to me, just showing me to the room. And there was even this teddy bear on the pillow.
Es liegt sogar ein Teddybär auf dem Bett, wenn sie dort ankommt.
Okay, warum?
Ja, also das ist creepy. Also Epstein hatte ja es immer auf junge Frauen abgesehen. Ich meine, sie war jetzt Anfang 20, aber das zeigt auch so ein bisschen die Infantilisierung quasi dieser Frauen oder dieser Mädchen, muss man eigentlich sagen, was irgendwie eine super, super schräge Anekdote ist. Ja, sie hat uns erzählt, sie kam eben dort an und dann war auch schon quasi direkt dieses erste Treffen mit Epstein.
When I first saw him, he was smiling, he hugged me.
Er soll super freundlich gewesen sein, wahnsinnig so charismatisch.
He was like, oh, how was your flight? Like he creates the comfort, he asks a lot about you. He asks about your hobbies, what you do, your family.
Sie meinte, das war so wie, als würde er wirklich so alles wissen wollen über dich.
He gets to know you very, like, a lot, in every detail, and, like, you trust in you, tell everything.
Also eine Atmosphäre schaffen, in der du jemandem dann oder ihm total vertraust und dich ihm auch öffnest.
Das ist ja auch was vielfach von Betroffenen beschrieben wurde, ne? Dass Epstein offensichtlich so ein Talent hatte, anderen Leuten, Frauen, aber auch nicht nur, ein Gefühl zu geben von, du wirst gesehen, die Aufmerksamkeit für einen kurzen Moment nur auf die zu richten, ne? Auf diese Person. Was macht das mit Mara in dem Moment?
Das gepaart mit dem ganzen Drumherum hat ihr einfach ein sehr sicheres Gefühl gegeben. Da ist jetzt dieser Mann, der ja, also es scheint ja alles wahr zu sein, ne? Dieser Mann ist einflussreich, der hat Geld, er ist auch noch total nett und hat ihr erstmal versprochen, ihr bei dieser Modelkarriere zu helfen. Also für sie ist eigentlich in dem Moment der Traum zum Greifen nahe, nur um dann, und das ist echt das Perfide, eigentlich direkt wieder zerstört zu werden. Weil es gibt dieses erste Gespräch, also sie kommt dort an und sie reden miteinander und dann sagt er im Prinzip aber auch direkt zu ihr, Modeln ist vielleicht nicht so dein Ding. Ich glaube, das ist es nicht. Aber du könntest meine Assistentin werden. Und das muss man sich mal quasi vor Augen führen. Du fliegst um die halbe Welt mit dem Versprechen, Model zu werden. Und dann sagt der Typ, der wirklich sehr, sehr nett ist, eigentlich, das ist es nicht. Also da ist eigentlich mehr oder weniger dieser Traum dann schon direkt zerplatzt.
Lässt sich Mara darauf ein, eben nicht ihre Modelkarriere voranzutreiben, sondern Jeffrey Epsteins Assistentin zu werden?
Also sie sagt erstmal nicht nein, aber sie sagt auch nicht wirklich ja, sondern es ist eine Situation, in der sie, so habe ich das verstanden, auch erstmal total überrumpelt ist, weil es geht dann auch direkt weiter. Dann sagt ihr, hey, ich zeig dir aber erstmal das Haus.
Then he took me to show the house and eventually we entered this massage room.
Sie erzählt uns, irgendwann kommen sie dann in diesen Raum, wo diese Massageliege ist.
And that was the moment when the boundaries changed. you don't expect something from after an interview and just showing the house to turn around so rapidly. He was like, oh, I will teach you how to be like with men or something like that. And he had a toy, and then it was just a fast moment when he already was like taking advantage of me.
Sie meinte, dann ging das alles relativ schnell, dass er quasi ein Sexspielzeug hatte und sich dann in dieser Situation an ihr vergangen hat.
Also sie sagt, Epstein habe sie missbraucht.
Genau.
Wie konntet ihr das, was Mara euch erzählt hat, überprüfen?
Wir haben sie in den Epstein-Files gefunden. Ihr Name war dort offen zu sehen und wir konnten nachverfolgen, wie sie offenbar zu Epstein gelangte, also wie Tickets für sie gebucht wurden, ja, wie diese ganze Reise vorbereitet wurde.
Die Epstein-Files sind ja Millionen an Dokumenten, E-Mails, Videos, Fotos. Im Dezember 2025 wurde eine kleinere Menge von diesen Akten veröffentlicht und Ende Januar 2026 dann weitere 3 Millionen Seiten auf einem Portal des amerikanischen Justizministeriums. Und das ist ja auch etwas, worüber wir mit dir schon bei FKM gesprochen haben, nämlich im Februar, weil das der Moment war, wo ihr auch angefangen habt zu gucken, okay, wie können wir uns eigentlich diese Daten verfügbar machen? Wie können wir damit arbeiten? Die Folge dazu verlinken wir euch auch in den Shownotes. Was mich aber jetzt hier interessieren würde, ist, mit welcher Frage seid ihr eigentlich in diese Recherche gegangen? Ne? Was wolltet ihr wissen?
Für uns eine ganz, ganz wichtige Frage von Anfang an war die, wer sind die Komplizen? Wer war daran beteiligt? Das ist ja ein Riesennetzwerk. Da waren ja so viele Leute beteiligt. Wie hat das stattgefunden? Wer wusste davon? Wer hat da mitgemacht? Und wir haben jetzt auch eigentlich einfach wahllos dann darauf los telefoniert, sondern sind da natürlich auch behutsam vorgegangen, haben gesagt, okay, welche Geschichte können wir wie nachvollziehen? Bei Mara war es so, dass wir das eben sehr gut rekonstruieren konnten und sind bei Mara eben auch auf diesen Scout getroffen, ja, der sie angesprochen hat. Dieser Scout, der sie damals in diesem Nagelstudio angesprochen hat, den haben wir mit über 1800 Treffern in den Fall gefunden. Und da wurde uns klar, okay, hoppla, der hat das offenbar nicht einmal gemacht, sondern mehrfach.
Was konntet ihr über diesen Mann rausfinden?
Dieser Mann, Daniel S., hat gefühlt irgendwie schon sehr, sehr viele Leben gelebt. Also er soll in Nordafrika geboren worden sein, auch einen schwedischen Pass besitzen. Und was wir dann auch durch unsere Recherche festgestellt haben, er ist schon sehr lange als Scout unterwegs. Wir können das zurückverfolgen bis in die 90er. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die uns erzählt hat, dass sie in den 90ern schon von ihm angesprochen wurde mit einer ähnlichen Masche, mit dem, hey, du bist so schön, willst du nicht Model werden? Dieser Traum wurde nie erfüllt, aber am Ende wurde sie, so sagt sie, von Daniel S. missbraucht. Und Daniel S. bestreitet diese Vorwürfe. Der hat im französischen Fernsehen gesagt, er kennt diese Frau nicht, er hat nie jemanden vergewaltigt. Aber das könnte eben zeigen, wie lange er möglicherweise schon unterwegs ist mit genau dieser Masche.
Du hast ja gesagt, Daniel S. taucht über 1800 Mal in den Epstein-Files auf. Was kann man da über ihn erfahren?
Wir haben gesehen, dass er und Epstein sich unzählige E-Mails geschrieben haben. Die haben ganz viel über Skype miteinander gechattet und es ging immer um Frauen. Ich habe hier eine gefunden, die ist 20, guck mal, die Russin, die Slowakin, wie findest du die? Hier Foto, da Foto. Ja, es wirkte so, als habe er Frauen rekrutiert für Epstein. Also wir haben gesehen, dass Daniel S., also das konnten wir quasi den Files entnehmen, dass er zwischen 2005 und 2019 mindestens, also Fotos von mindestens 52 Frauen an Epstein geschickt hat. Ob die am Ende alle dann bei Epstein waren und was da passiert ist, das wissen wir nicht. Aber wir können rekonstruieren, okay, es waren wirklich einige Frauen oder Mädchen, die er ihm quasi sozusagen angeboten hat. Wir haben auch versucht, Daniel S. zu sprechen, zu konfrontieren. Wir wollten wissen, wusste er davon, was quasi mit diesen Mädchen passiert? Er hat uns nie geantwortet. Wir haben mehrere Telefonnummern von ihm bekommen. Also im Laufe unserer Recherche sind wir darauf gestoßen. Ich habe bei allen Nummern versucht, ihn anzurufen. Ich habe ihm Nachrichten geschickt. Er hat nirgendwo reagiert. Dann haben wir auch ganz klassisch seine Anwältin Fragen geschickt. Wir haben angefragt, ob wir mit ihm sprechen können. Es wurde nicht reagiert. Also unsere Anfrage wurde nicht beantwortet. Aber er ist auch darauf in diesem Interview im französischen Fernsehen eingegangen und meinte, er wusste nichts davon. Sein Verhältnis zu Epstein war immer sehr professionell. Und er hat die quasi gescoutet in dem Glauben, dass da wirklich ein Job dahinter steht.
Du hast es ja auch vorhin schon beschrieben, wie Daniel S. und Jeffrey Epstein miteinander kommuniziert haben per Mail. Wie haben die da über Frauen gesprochen?
Im Prinzip haben sich Epstein und Daniel S. über Frauen unterhalten, als wären sie Ware. Es gibt eine Skype-Unterhaltung, da schickt Daniel S. Epstein Fotos und Epstein antwortet dann nur, ja, she's nice, her boobs are awful. Also sie ist nett, aber ihre Brüste sind schrecklich, die muss sie sich nochmal machen lassen. Mhm. Und in einem anderen Fall geht es darum, dass dann Daniel S. Epstein schreibt, was er für Mädels gefunden hat. Also ich habe zwei Mädchen aus Schweden gefunden, eine Slowakin, zwei Französinnen, die Russin. Also da merkst du auch schon mal, okay, das sind super viele Mädchen. Das ist ein bisschen wie so Massenware, so entsteht der Eindruck. Und in einer anderen E-Mail, und das finde ich auch ein sehr verstörendes Zitat, schreibt Daniel S., ich paraphrasiere das jetzt mal, er schreibt es auf Englisch, aber so in diesem Business fühle ich mich wie ein Fischer, ja, ein Fisherman. Manchmal angel ich schnell, manchmal habe ich quasi einen Catch und manchmal gibt es keinen Fisch. Mhm. Manchmal angel ich keinen Fisch.
Und die Fische sind die Frauen.
Ja. Mhm. Und er schreibt auch, there are millions out there. Also das Angebot ist massig.
Okay, es steht also der Vorwurf im Raum, dass Daniel S. Frauen für Jeffrey Epstein rekrutiert hat zur sexuellen Ausbeutung. Wird denn gegen Daniel S. strafrechtlich ermittelt, muss er mit irgendwelchen juristischen Konsequenzen rechnen?
Also es gibt in Frankreich Ermittlungen. Wir wissen aber aktuell nicht genau, ob gegen ihn. Wir haben die französische Staatsanwaltschaft angefragt, aber die hat uns nicht geantwortet. Wir haben gehört, dass es Vorermittlungen geben soll, möglicherweise auch gegen ihn. Was wir aber wissen, es haben Frauen Anzeige gegen ihn erstattet und er stellt sich jetzt diesen Vorwürfen im Fernsehen, aber er weist sie vehement zurück. Er sagt, er habe nichts von Epsteins strafbaren Handlungen gewusst und er hat auch nie negative Rückmeldungen von den Frauen bekommen, die er rekrutiert hat.
War denn Daniel S. der einzige Model-Scout, der auf diese Art und Weise für Epstein gearbeitet hat oder gab es da noch mehr von?
Wir haben bei unserer Recherche festgestellt, es gibt Hinweise auf noch mehrere Scouts. Wir haben mindestens 5 Scouts, die wir identifiziert haben, die für Epstein gescoutet haben sollen. Unser Eindruck war, nach dem, was wir in den Files gesehen haben, dass das diese Modelmasche, wie wir sie nennen, System hatte dahingehend, dass das offenbar die Art war, wie Epstein Frauen, Mädchen rekrutiert hat nach dieser ersten Verurteilung.
Das war ja 2008 in Florida.
Genau. Das hat möglicherweise auch davor schon angefangen, aber die Files zeigen eben sehr gut, wie das in den 10er Jahren dann Fahrt aufgenommen hat. Und zwar nicht immer, aber vor allem über dieses Modelversprechen. Also, wir locken junge Frauen, indem wir sagen, du kannst Model werden, entweder über so einen Scout oder Agenturen und bringen sie dann zu Epstein. Da hat dann aber der Missbrauch gewartet. Wir haben eine Liste mit über 100 Frauen, wo wir die Vermutung haben, dass sie Epstein zugeführt wurden. Bei 19 aus Europa können wir mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie tatsächlich über diese Masche zu Epstein gekommen sind.
Dieses System, das du da beschreibst, ne? Da sind ja wahnsinnig viele Leute involviert. Wieso ist das eigentlich nicht früher aufgeflogen?
Die Modelszene ist eigentlich der ideale Nährboden gewesen für diesen Missbrauch, weil das eine Branche ist, die per se schon total machtasymmetrisch ist. Also wir reden davon, dass diese Agenturbesitzer oft Männer sind, ältere Männer und die Angestellten oft minderjährige, junge, sehr unerfahrene Frauen. Und diese Modebranche hat sehr lange so funktioniert, dass du dich dann in die Hände begibst von diesen Agenturen und ihren Chefs, wenn du Karriere machen willst. Also die Agenturen kümmern sich oft um die Wohnung, um das Visa. Sie gehen auch in Vorleistungen für Fotoshoots, für diese Setcard. Du hast dann Schulden bei dieser Agentur und da entsteht dann eben ganz schnell ein Abhängigkeitsverhältnis. Und das nochmal perfidere ist ja, da spielen jemand mit deinem Traum. Also oft hat Epstein das auch auf Frauen oder Mädchen abgesehen, die aus Ländern kamen, wo Armut herrschte, um es jetzt mal so auszudrücken. Also wo quasi auch Mädchen wirklich den Traum hatten, ein besseres Leben zu führen. Und die kommen dann in diese Modelwelt, die so viel Angriffsfläche liefert für Missbrauch, der ganz, ganz lange auch irgendwie geduldet war. Also wir gehen quasi in unserer Recherche auch zurück bis in die 90er. Ja? Das ist das Jahrzehnt der Topmodels. Also Naomi Campbell, Kate Moss, da hat man super viel Geld verdienen können mit diesen Models. Alle wollten irgendwie Model werden. Und was wir aber gleichzeitig auch bei unserer Recherche festgestellt haben, ist, dass es da grassierende Missbrauchsfälle und Vorwürfe gab. Also Models, die erzählt haben, eigentlich gab es auf jeder Party Drogen und Sex war Standard. Also einflussreiche ältere Männer, die es auf diese Models abgesehen hatten. Und alle wussten es und alle haben da irgendwie mitgemacht. Wir haben mit einem Mann gesprochen, Horst-Dieter Esch. Der ist heute über 80, ist ein Deutscher, der Ende der 80er nochmal in Amerika neu durchgestartet ist. Der hat eine Modelagentur gekauft, Wilhelmina Models.
Ja, eine sehr bekannte Modelagentur.
Sehr bekannt, ne? Genau. Die ist sehr bekannt, sehr erfolgreich. Und er ist damals quasi als kompletter Outsider in dieses Business gekommen und hat sehr, sehr viele Beobachtungen gemacht. Er meinte, er wollte nie Teil dieser Welt sein, aber er hat gesagt, es war gang und gäbe, dass es da Partys gab. Dass Models in New York in einem Edelrestaurant kostenlos essen konnten, weil das als Lockmittel galt für reiche Männer. Nicht offiziell, aber dass es immer so den Anschein hatte, dass diese Models auch für mehr herhalten sollten als quasi nur Modeln.
Und dieser Horst-Dieter Esch, hatte der denn auch mit Jeffrey Epstein Kontakt?
Er ist mit ihm in Kontakt gekommen tatsächlich. Es war das Jahr 1993 und es muss Weihnachten gewesen sein. Und da erzählte uns Esch, dass er einen Anruf bekam von einem seiner Models.
Ein Mädchen ruft mich an, weinend, und sagt, Dieter, I'm in St. Bart's. I'm here with the whole model apartment. Ein Typ mit dem Namen Epstein hat uns in seinem Jet alle nach St. Bart's eingeladen. Wir sind auf der Yacht und hier ist nur Drogen und Sex.
Und Esch meinte, wow, das war deswegen schwierig, weil da teilweise minderjährige Mädchen dabei waren und er als Agenturchef eigentlich die Aufsichtspflicht hatte. Und er rief dann Epstein an, so hat er uns das erzählt, und meinte, hey, pass mal auf, Jeffrey, die Mädels müssen zurück sein.
Ich habe gesagt, Jeffrey, I hear you took some of my models to St. Bart's and you must be aware that some of them are minors and I cannot tolerate that you're going to fly them back within 24 hours or I will go to the prosecutor and charge you.
Wenn du die bis morgen Abend nicht zurückschickst, dann gehe ich hier zur Polizei. Und Epstein hätte das dann so abgetan, so nach dem Motto, komm, stell dich nicht so an, das ist doch alles okay. Und dann hat Epstein aber wohl die Mädels wieder zurückgeschickt.
Und wenn dieser Esch dann sagt, ja, dann habe ich Epstein angerufen und ihm gesagt, so geht es nicht, schick meine Mädels zurück. Könnt ihr das belegen? Weil ich hätte da so sofort so ein bisschen so ein Gefühl, okay, will sich hier jemand vielleicht auch einfach reinwaschen?
Belegen können wir es natürlich nicht, weil wir können Epstein nicht mehr anrufen und fragen, ob das stattgefunden hat. Aber so wie wir ihn wahrgenommen und kennengelernt haben, ist schon mein Eindruck, dass er nicht einer war, der da auf all diesen Partys und Veranstaltungen rumgetanzt ist und sich deswegen jetzt in gewisser Weise davon frei reden möchte.
An dem Fall Esch zeigt sich ja auch, dass es viele gab, die zumindest mitbekommen haben, dass da rund um Jeffrey Epstein Sachen passieren, selbst wenn sie noch nicht unbedingt auf dem Schirm hatten, dass er Sexualstraftäter ist. Wie guckt denn Horst-Dieter Esch heute darauf, wie er sich damals verhalten hat?
Wir haben ihn auch gefragt, naja, was ist denn dann danach passiert? Ja, hat er das irgendwie noch weiter verfolgt? Und er meinte, nee, er wollte keinen Skandal provozieren für seine Models und er hat es deswegen quasi damit auf sich beruhen lassen.
Heute weiß ich, dass ich ohne Frage mich leicht strafbar gemacht habe, indem, dass ich das nicht gemeldet habe. Und ich war der Meinung, ich mache kein Problem für die Mädchen, ich mache keinen Skandal. Der hat die zurückgeschickt, war erste Aufforderung und Thema ist erledigt.
Was meint ihr mit leicht strafbar?
Ja, leicht strafbar bezieht das auf den Fakt, dass minderjährige Mädchen in seiner Obhut waren. Und wenn es da zu sexuellem Missbrauch gekommen sein soll, dann hat er seine Aufsichtspflicht verletzt. Ich habe ihn auch mehrmals gefragt, naja, hätte man ihn denn nicht damals dann vielleicht schon stoppen können, ja, wenn das irgendwie weiter verfolgt worden wäre? Und er sagte, mit allem, was wir heute wissen, ja, vielleicht hätte er damals irgendwie anders reagiert. Nur es waren die 90er, es war diese Branche, das Umfeld und es war für ihn offenbar einfach so eine Anekdote, die dann auch wieder vorüber war.
Anna, lass uns mal zu Mara zurückkommen. Das ist ja der Fall, den ihr am ausführlichsten recherchiert habt. Wie lange ist sie bei Epstein geblieben?
Ja, Mara ist über anderthalb Jahre mehrmals zu Epstein gefahren. Es war bei ihr dann aber am Ende so, erzählt sie uns, dass Epstein irgendwann das Interesse an ihr verloren hat. Für sie ist es ganz wichtig, das auch nochmal zu erklären, wie das passieren konnte. Also jemand umgarnt dich, umwirbt dich. Also das ist dieses Charismatische, dass Epstein erstmal gesagt hat, wow, ich kann dir helfen.
This is very slow, traumatic and torturous, like way of abuse and psychological also, which is not really easy to recognize the psychological abuse, the manipulations.
Sie hatte, und ich glaube, das ist einfach, ja, vielleicht schwer erstmal nachzuvollziehen, immer dieses Gefühl von, er kann ja auch nett sein. Das ist ja das, was man auch immer wieder gehört hat. Er war nett, dann hat dieser Missbrauch wieder stattgefunden. Sodass man irgendwann denkt, was stimmt mit mir nicht?
You stay longer and then you already stayed some time and you don't know if you can leave and how to leave. Because you're used to it, it becomes the new normal.
Auch weil das Umfeld, sagt sie, quasi um ihn herum alles so normal hat wirken lassen. Sodass du denkst, mit dir stimmt irgendwas nicht, weil auch alle um ihn herum so normal sind.
Und wie geht's ihr heute?
Sie sagt, es hat für sie sehr lange gedauert, bis sie verstanden hat, auch jetzt im Nachhinein durch die Aufarbeitung, durch Therapie. Sie macht seit mehreren Jahren eine Traumatherapie. Was das eigentlich war, also wo sie da reingeraten ist und wie sie da reingeraten ist. Ich finde, sie ist sehr mutig, weil sie sich uns gegenübergesetzt hat und gesagt hat, mir ist es total wichtig, auch jungen Frauen zu erklären, wie sowas funktioniert. Ja, also wie man da reingerät. Es ist ja nicht so, dass man das freiwillig macht. Du gehst da ja irgendwie nicht offen in diesen Missbrauch, sondern wie langsam das funktioniert, wie perfide das ist und wie schlecht sie sich da auch gefühlt hat und wie lange es aber doch braucht, bis du dich aus diesem Missbrauch befreien kannst. Aber man merkt schon auch, wie sehr das noch an ihr nagt.
Und wenn wir jetzt nochmal rauszoomen, sozusagen das Bigger Picture angucken, was würdest du sagen, haben die Modelagenturen aus all dem, was sich damals abgespielt hat, gelernt? Gibt es da heute irgendwie ein anderes Sicherheitsnetz für junge Mädchen und Frauen, die diesen Traum, Model zu werden, haben und verfolgen wollen?
Ja, ich glaube, wir leben heute einfach in einer anderen Zeit zum Glück. Also ich glaube, MeToo hat da viel gemacht und auch sensibilisiert, sodass hoffentlich, aber ich habe jetzt nicht jede einzelne Agentur angerufen, da aber ein anderes Verständnis ist von Vulnerabilität, auch wie quasi wir vor allem mit diesen jungen Mädchen umgehen sollen oder müssen. Aber es gibt wenige Standards. Auch heute sind Models noch sehr abhängig von einer Agentur, davon, wie die mit ihnen umgehen, welche Fürsorgepflicht da quasi wie verstanden wird, sodass es quasi auch heute nach diesen Veröffentlichungen der Epstein-Files Models gibt, die sich zusammentun, die sagen, wir brauchen hier einen besseren Schutz. Es gab jetzt in New York eine Verschärfung quasi des Arbeitsrechts für Models. Das ist aber der einzige Ort, wo das gerade tatsächlich stattfindet. Und nochmal, wo quasi eine Asymmetrie herrscht aus junge Mädchen, die einen Traum haben und Leute, die die Kontrolle darüber haben, da ist einfach, das ist anfällig für Missbrauch.
Bis heute.
Ich würde sagen, bis heute.
Danke, Anna.
Danke dir.
Anna Klüspies hat uns von Jeffrey Epsteins Modelmasche erzählt und davon, ob die Modelbranche für diesen Missbrauch prädestiniert war, mit ihrem Versprechen von Glamour und dem Machtgefälle zwischen mächtigen Männern und jungen Frauen. Sie hat gemeinsam mit Elena Kuch, Annette Kammerer, Jana Heck und Sebastian Just im Team mit NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert. Sie haben mit betroffenen Frauen gesprochen und sich auf Spurensuche nach Epsteins Komplizen begeben. Schaut euch unbedingt auch die Team-Recherche-Doku dazu an. Epstein-Files, Jagd nach Models in Europa. Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Der Link dazu ist in den Shownotes. Morgen geht's bei 11KM um das Thema Organspenden. Denn davon gibt es in Deutschland zu wenig. Was machen andere Länder anders und warum ist Deutschland so vorsichtig? Morgen bei 11KM, wie gewohnt in ARD Sounds. Autor dieser Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Marc Hoffmann. Produktion Timo Lindemann, Emilian Grimm, Christine Dreyer und Marie-Noelle Swieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.